wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Jesus hat alles vollbracht, die ganze Erlösung. Ich muss nur noch einpacken und mitnehmen und nach Hause gehen. Halleluja. Morgen ist Himmelfahrt, ein Tag, wo der zum Vater heimgekommen ist, unser Heiland Jesus Christus. Es ist vollbracht. Das hat er am Kreuz ausgerufen und oben regiert er mit Macht und Autorität. Ihm ist gegeben alle Gewalt jetzt im Himmel und auf Erden. Die Himmelfahrt Jesu ist die Inthronisierung Jesu Christi. Er kam herab, stieg hinab bis an die untersten Orte der Unterwelt und er stieg hinauf zu den höchsten Plätzen des Universums. Und jetzt ist er dort. Und ich freue mich. Und von dort wird er wiederkommen und uns zu sich nehmen, damit wir auch dort sind, wo er ist. So, mein Thema heute ist, Gott vermehrt sich, Gott vervielfacht sich. Und das ist Gottes Prinzip, dass er alles, was er in die Hände nimmt, multipliziert wird. Es wird nicht weniger bei Gott, sondern immer mehr. Das ist mein Thema heute und ich möchte dieses Thema ein bisschen austreten und ausbaden und ausbauen. Also was Gott in die Hände nimmt, das wird nicht nur gut, sondern auch unheimlich viel. Unheimlich viel wird es. Also er streut es in diese Welt, diesen Samen, und er geht auf und es multipliziert sich. Aus einem einzigen Korn, da können tausende Milliarden von Körner entstehen. Das ist, wie Gott arbeitet. Es multipliziert sich, das Leben vermehrt sich. Gott ist ein Gott der Zunahme, der auf Zunahme angelegt hat, unser ganzes Leben. Für Freitag lade ich dich ganz herzlich ein. Die Salbung wird das Thema sein und am Samstag wird das Thema sein, überwinde deine Frust, deine Niedergeschlagenheit, deine Traurigkeit. Jesus lebt, Jesus regiert, Jesus sitzt auf dem Thron. Halleluja. Er ist König. Er ist nicht mehr Baby, der Herr Jesus ist auch nicht mehr der jüdische Prediger, der Wanderprediger oder sonst was. Und er ist auch nicht der Gekreuzigte mehr, er ist der lebendige, starke, mächtige Gott. Also lass deinen Frust zu Hause, sei nicht frustriert, entmutigt, es wird alles gut werden. Das ist, was ich glaube, davon bin ich fest überzeugt. Jeder kann glauben, was er will, aber ich glaube an das Leben, an die Zukunft der Kinder Gottes. Dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott vergisst uns nicht. Manchmal denkst du bist abgeschrieben. Manchmal denkst du, meine Mutter hat mich vergessen, mein Vater hat mich vergessen, mein Pastor hat mich vergessen, niemand macht das und niemand ist dafür da, wer ist da zuständig für mich? Die Regierung ist nicht da, die haben mich alle vergessen. Nein, Gott hat dich nicht vergessen. Er ist noch auf dem Thron, er hat noch alles unter Kontrolle, er hat alles in seiner Hand. Lob und Dank, das ist so nur als die nächsten Themen. Und am kommenden Mittwoch, so Gott will und wir leben, werden wir einfach über das Vaterbild Gottes sprechen. Weißt du, die meisten Leute haben ein gestörtes Verhältnis zum irdischen Vater und sie haben ein gestörtes Verhältnis zum himmlischen Vater. Ich habe ein gutes Verhältnis zum himmlischen Vater. Mein Vater ist ein toller Vater. Mein Vater weiß, was ich brauche, wie ich mit ihm rede, ehe ich mit ihm spreche. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Das ist mein Vater. Auch wenn der irdische Vater mich nicht versorgt, aber der himmlische Vater, euer himmlischer Vater, weiß, dass ihr das alles bedürft. Das ist, was am kommenden Mittwoch behandelt wird. Gott ist ein Gott der Vermehrung. Vermehrung ist sein Prinzip. Wir nehmen zu, wir wachsen. Alles wächst auf dieser Welt. Das Wissen verdoppelt sich, verdreifacht sich alle 7 Monate, alle 7 Monate oder alle ein paar Jahre verdoppelt sich das ganze Wissen. Was du in der Schule gelernt hast, kannst alles vergessen. Ist alles vorbei. Jugoslawien gibt es nicht. Afrika ist total ganz neu als Landkarte, neu ganz markiert und neu einfach vergeben, die Völker haben sich zerkriegt, zerfleischt, zerrissen und da ist so vieles Neues auf dieser Welt, auch bei uns. Plötzlich musst du vielleicht noch Türkisch lernen, wenn du in die Schule kommst oder dein Kind in die Schule schickst oder Chinesisch, denn die Chinesen kommen. Die Chinesen sind eine ganz große kommende Nation. In allem, was sie tun, sie machen das alles perfekt. Sie erfinden unheimlich viel, sie werden bald den Westen überholen mit ihren Ideen, diese Milliarden von Chinesen, auch religiös. Verändert sich so viel, auch religiös, verändert sich so viel. Gott ist ein Gott der Veränderung, der alles angelegt hat auf Veränderung. Die Natur verändert sich, das Klima verändert sich, die Welt verändert sich, alles verändert sich. So, das Zunehmen. Wenn du nicht zunimmst, da stimmt mit dir was nicht. Also du bist als Baby zur Welt gekommen, vielleicht mit 4 Kilo, dann bist du ein halber Riese. Aber wenn du dann so zur Welt kommst, du musst zunehmen. Und wenn du nicht zunimmst, dann kommt der Doktor und die Hebamme und sagt, was ist mit ihrem Kind los? Das Kind isst nicht, geben sie genug Nahrung und hat es genug gute Nahrung? Wenn die Nahrung stimmt, wenn das Leben stimmt, dann nimmt man den Mensch zu, das ist normal. So. Gottes Plan, Gottes Idee ist, dass du zunimmst, dass alles zunimmt. Dein Glaube. In der Bibel heißt es, wir sollen im Glauben wachsen. Nimm zu. An guten Werken heißt es in der Bibel, alles auf dieser Welt muss zunehmen, auch im Glauben. Und Gott hat den Auftrag der Menschen gegeben, dem Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch diese Erde untertan. Wir sind jetzt diese Generation, die den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt hat. Wir haben jeden Punkt, jeden Winkel dieser Erde unter Kontrolle, durch die ganzen Satelliten, die um die Erde kreisen. Wir können alles überwachen, bis auf ein paar Meter und Zentimeter sogar. Wir wissen sogar, was unter der Erde ist, durch die Satelliten. So, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde. Und wir sind was bei 8 Milliarden Menschen inzwischen. Ich muss mir vorstellen, das kannst du gar nicht so zählen. Da müsstest du wochenlang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zählen, bis du auf 8 Milliarden hinkommst. So, auch das Böse nimmt zu, nicht nur das Gute. Wir denken nur, das Gute nimmt zu, auch das Unkraut, auch die Bakterien, die Krankheiten, die Verwüstungen, die nehmen zu, Ungerechtigkeit nimmt zu, die Liebe erkaltet. Schau diese Gesellschaft an, wie lieblos, herzlos diese Menschen sind. Die Inflation ist da, ob es nun Finanzen sind, das Geld ist oder alles, alles ist der Inflation unterworfen. Es ist wertloser, sinnloser. Da arbeitest du, Spaß, du fragst dich für was, für wen. Wenn ich so die Geschichte anschaue, und die Geschichte der Menschheit ist festgelegt an dem Standbild vom Nebukadnezar, das Haupt ist Gold, die Hennarme sind Silber und so weiter, und dann kommt Messing, dann kommt immer schlechteres Material, am Schluss ist nur noch Ton und Erz. Das ist die Entwicklung auch politisch. Was wir alles an Politik sehen, ist alles nur Mist, Entschuldigung. Die ganze Politik, diese ganze Weltpolitik ist Unsinn. Ton und Erz vermischt, zerstritten, verzankt und dergleichen. In Johannes Kapitel 17, Vers 11 und Vers 14 und 16, da heißt es, als Christen sind wir in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir wachsen anders, wir entwickeln uns anders, wir gedeihen uns anders, wir haben einen ganz anderen Lebensstil. Wir sind einfach mit Jesus verbunden. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, wir werden besser und besser und besser. Und dann am besten diese Steigerung. Verstehst du? Und dann am allerbesten, wenn der Herr Jesus dann unser Leben vollendet. Wenn wir zu Jesus kommen, wir sind verdorben, versaut. Entschuldigung, da sind wir alle. Sind asozial, primitiv, dumm, Heiden. Was auch immer, wir sind ungläubig, wenn wir zu Jesus kommen. Aber dann, wir werden verbessert, verbessert, verbessert und immer mehr verbessert, veredelt, verwandelt. Ja, das werden wir. Wir werden jeden Tag erneuert, so heißt es im Römer Kapitel 12. Wir arbeiten in Schwachheit, aber er steht auf in Kraft. Und wir werden hier das Weizenkorn betrachten. Das Weizenkorn ist so etwas, was Gott uns gezeigt hat. Das ist unser Leben. Es fällt in der Erde und stirbt und denkt, es ist alles außen vorbei. Aber es wird mehr und mehr und mehr. Und Jesus sagt, es sei denn, das Weizenkorn fällt in der Erde. Meine Kinder, oder wir haben zu Hause dieses schöne Lied gesungen, auch in der Gemeinde. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wir haben das einfach, jeder Tag mit Jesus. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Er rettet mich, er heilt mich, er führt mich, er leitet mich. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Das muss der Normalzustand der Christen sein. Aber was ist, wenn ich so die Christen anschaue? Jeder Tag ist schlimmer als der Tag vorher. Die werden müder, träger, blöder, Entschuldigung. Das werden sie alles miteinander. Die bauen mehr und mehr ab. Nein, wenn du richtig mit dem Heiland gehst, ist jeder Tag schöner als der Tag vorher. Gestern war schön, aber morgen und heute ist noch schöner und es wird noch schönsten. Und dann, wenn wir beim Heiland sind, dann wird es am allerschönsten sein. Gottes Prinzip ist, jeden Tag mit Jesus zu gehen, jeden Tag sich zu verschönern, jeden Tag reifer werden, jeden Tag erfüllter werden im Leben, jeden Tag bereichert werden, seinen Horizont sprengen, mehr von Jesus. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wenn du einem materialistischen Menschen das erzählst, versteht er nicht. Sagt, ich sei doch dumm. Das ist arabischer Glaube. Oder was weiß ich da? Beduinen glauben. Nein, mein Glaube ist, mit Jesus lohnt sich zu gehen. Mit Jesus verschönert sich mein Leben. Wird mein Leben bereichert. Auf welcher Form auch immer. Jedes Mal, wenn der Tag nicht schöner geworden war, dann frage ich, was habe ich heute falsch gemacht? Was habe ich heute verpasst? Was habe ich heute nicht erreicht? Untersuch einmal, wenn dein Leben nicht dem Maß entspricht, was die kleinen Kinder schon bei uns gesungen haben, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wenn das nicht der Fall ist, frag dich, was ist mit mir los? Warum ist das bei mir nicht? Warum ist bei den anderen das möglich? Und ich sag dir, es ist möglich. Es ist möglich. Wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen, hier ist wirklich gut, hat Petrus gesagt, Herr, hier ist wirklich gut. Wir bauen drei Hütten, dir eine, Moses eine, Elia eine. Wir lassen uns hier ganz fröhlich nieder. Verstehst du, hier ist Niederschönhausen. Hier kannst du ganz schön hausen, verstehst du? Das war der Sinn von Niederschönhausen. Da hat er seine Königin dort abgesetzt und sagt, hier kannst du ganz schön hausen. Weißt du, wenn du mit dem Heiland irgendwo in dieser Welt bist, du kannst mit ihm überall ganz schön hausen. Ganz schön hausen, ganz schön wohnen, ganz schön leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann frag dich, was habe ich falsch gemacht? Was ist verkehrt gelaufen? Für mich sind auch schlechte Tage, Entschuldigung, für mich sind auch schlechte Tage sehr gute Tage, denn der Herr ist bei mir. Alle Tage, nicht nur am Sonntag, nicht nur wenn die Sonne scheint, auch wenn es hagelt und wenn die Eisheiligen sind. Verstehst du, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Auch die schlechten Tage. Hier werde ich gefestigt, hier werde ich gegründet. Auch wenn ich Erschütterungen habe, verstehst du das? Auch wenn ich Probleme habe, auch diese Tage, diese Problemtage sind schöne Tage. Ich lerne zu überwinden, ich lerne zu ertragen, ich lerne Geduld, ich lerne diese inneren Kräfte freizusetzen, mich zu outen und ich merke, was alles in mir drinsteckt, was ich alles kann, dank des Glaubens an Jesus Christus. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wir sollen es lernen. Wir sollen es lernen, auch singen und beten. Ja, Jesus, dieser Tag ist, den du gemacht hast. Wie sagt der Apostel Paulus, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Oder die Bibel, dieser der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. So, wenn man mit Jesus lebt, ist jeder Tag eine Überraschung. Du weißt nicht, was morgen passiert oder was gerade jetzt passiert. Aber es ist alles geplant bis ins Detail. Auch die Unfälle, bitte, wir verstehen uns nicht, verstehen vieles nicht, fragen warum. Also auch die Unfälle sind Zulassungen Gottes. Die Überraschung, ich lebe nach dem Plan Gottes. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge, auch die schlechten, zum Besten. Weißt du, wir sind so materialistisch, so westlich orientiert. Wir können das Negative nicht nehmen. Verstehst du? Das ist vom Teufel. Das alles Negative ist vom Teufel. Es ist nicht vom Teufel. Auch der Teufel ist der Diener Gottes. Der muss das machen, was der liebe Gott will. Natürlich, er legt eins drauf. Das ist der. Verstehst du? Aber er ist der Beamter. So wie alle Beamten. Verstehst du? Die machen Dienst nach Vorschrift. So ist auch der Teufel. Er kann nichts machen, was Gott nicht zulässt. Und alles, was in deinem, meinem, unserem Leben passiert, ist es zugelassen von Gott. Ob es Gesundheit ist oder Krankheit ist oder Glück oder Unglück, Friede oder Krieg. So, jeder Tag mit Jesus ist voll neuer Erfahrungen, voll neuer Offenbarungen. So habe ich es noch nie gesehen. Habe ich es noch nie gedacht. Verstehst du? Wir sind voller Überraschung, auch voller Offenbarungen. Gerade diese Überraschungen, was mir begegnet, das ist eine Offenbarung Gottes. So, ich bin bei Jesus in einer guten Schule, auch wenn ich manchmal weglaufen möchte und sage, Herr Jesus, kriegen wir nicht hitzefrei? Verstehst du? Wir möchten schon, und ich weiß, wie das ist in der Schule, guck mal auf den Thermometer, bei so und so viel Grad gibt es Hitzeferien oder hitzefrei. Und wir möchten gerne, wenn es draußen so heiß ist und wenn die Probleme so groß sind, Herr, kriege ich hitzefrei heute. Nein, wir müssen auch in der Hitze schwitzen und lernen. Und ja, den Herrn Jesus so nehmen, wie er ist, auch in der Schule, ist nicht jeder Tag gleich. Manchmal denke ich, das hat der Lehrer nichts Besseres vorzutragen, als nur dieses, das wissen wir ja schon aus der vorletzten Klasse. Weiß aber, auch sinnlose Lektionen haben einen Sinn. Sinnlose Lektionen. Auch in der Schule ist nicht jeder Tag gleich. Manchen Tag, da wird dein Horizont gesprengt, da lernst du was Neues, gehst nach Hause und sagst, Mama, guck mal, was ich heute gelernt habe. Und manchmal ganze Woche hast nichts gelernt. Da bist nur, hast daran gearbeitet, an bestimmte Objekte. Gott wird uns weiterbringen. Auch durch Pausen. Auch die Pausen gehören zum christlichen Leben, wo nichts passiert. Wir haben in der Bibel, in den Psalmen insbesondere, ein Wort, das immer wieder begegnet in den Psalmen und keiner weiß es genau, was es ist. Auch die ganzen Bibelausleger, nicht einmal die Hebräer, wissen es, was es bedeutet. Selah. Verstehst du, Selah. Was ist Selah in der Bibel? So mittendrin im Psalm heißt es dann plötzlich Selah. Könnte es sein, Ich hole Atem, tief Luft, tief einatmen oder ausatmen. Seeler, verstehst? Und wir brauchen auch solche Seelers, wo die Seele mal sich entspannt, Seele mal nichts hat und nichts macht. Das sind freie Tage, so diese Brückentage, wo nichts passiert, verstehst du? Seeler, oh Seele, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist Seeler. Verstehst du? Wir können das Wort nicht auslegen. Steht, sagt gar nichts, eigentlich. Das könnte sowas heißen. Seele. Und wir brauchen auch freie Atemzüge mal so richtig gehen lassen, so bammeln, die Seele bammeln lassen, was auch immer ist. So Gott will uns einfach weiterbringen. Deshalb nicht jeder Tag ist gleich. Gott vermehrt uns. Auch wir brauchen diese Ruhetage. Pausen, was auch immer ist. Gott will uns weiterbringen, er will uns fördern, er will unser Wissen vermehren und indem wir nachdenken. Auch manchmal, wenn wir nichts denken, denken wir nach. Manchmal sogar mehr, als wenn wir denken würden oder in der Klasse uns konzentrieren und auf etwas fixieren. Gott will uns weiterbringen, unsere Gaben vermehren. Gott will unsere Gaben vermehren. Und das ist, was Jesus gelehrt hat. Der eine hat 5 Talente gekriegt, der andere 3 Talente gekriegt, der andere 2 Talente und da hat einer nur 1 Talent bekommen. Es geht nicht, was die anderen gemacht haben. Die haben alles verdoppelt. Der hat 4 Talente gewonnen, der hat 6 Talente gewonnen, der hat 10 Talente gewonnen. Aber der eine, der Dummkopf, der hat das unter dem Lichtscheffel gestellt, der hat vergraben. Ich will bewahren die reine Wahrheit, ich will nichts Übles tun. Weißt du, wenn du arbeitest, du machst Fehler. Wer hobelt, da fallen Späne. So, und der hat gesagt, ich möchte es bewahren, denn ich möchte dem Heiland das zurückgeben, was er mir gegeben hat. Gott ist nicht interessiert, dass du ihm was zurückgibst. Gott will, dass du mit Zinsen und mit Gewinn eine Sache zurückgibst, auch dein Leben. Gott hat dir dein Leben gegeben und du musst durch diese Welt durch und dann, was du aufladen kannst, was du mitnehmen kannst, was du einpacken kannst, nimm's mit. Denn Gott will, dass du mit Zinsen und Gewinn nach Hause kommst und sagst, das habe ich dazu gewonnen, Herr. Du hast mir 5 Talente gegeben, aber ich habe die 10 Talente gebracht. Gott will, dass du, was du einmal gut kannst, noch was dazulernst dazu. Dass, wenn du reden kannst, lern auch schreiben. Wenn du schreiben kannst, lern auch singen. Wenn du singen kannst, lern ja, noch tanzen. Was weiß ich, du solltest immer was dazu lernen, multiplizieren. Dazu sind wir angelegt. Wir können alles. Und wir nutzen oft unsere Möglichkeit nicht. Leider. Gott will, dass du deine Fähigkeiten vermehrst und steigerst. Weißt du, wir können unsere Fähigkeiten steigern. Du kannst vielleicht 1 Meter weit springen, aber wenn ich manche Sportler höre, die können 8 Meter, 10 Meter springen. Wie ist es dazu gekommen? Sie haben trainiert und nochmals trainiert. Und das können sie. Und bei uns verkümmert so vieles. Bei uns Menschen verkümmert so vieles in unserem Leben, weil wir nicht trainieren, weil wir nicht üben, weil wir nicht unsere Fähigkeiten nützen. Fang an, das, was du kannst, einigermaßen, oder ein bisschen kannst, oder nur ein Zehntel kannst, das reicht schon vollkommen. Gebrauche deinen Zehnten, den 1/10 deines Lebens, deine Fähigkeiten. Nur 1/10. Und du wirst zu diesem Zehntel kommen, nochmals 1/10, nochmals 1/10, und plötzlich bist du 100%ig. So einfach geht es. Gott will uns weiterbringen und uns fördern, unser Verständnis von den geistlichen Dingen und unser Weltbild. Wenn wir zur Welt kommen, wir sind nur so begrenzt, rennen mit Scheuklappen durch die Welt. Gott will, dass wir die Scheuklappen ablegen und die Menschen sehen, so wie alle Menschen sind. Und die Welt richtig verstehen, die Welt richtig einschätzen, unseren Horizont erweitern. Und wie erweitere ich meinen Horizont? Denke drüber nach, indem ich andere Menschen mich einlasse. Denn jeder Mensch ist eine Welt für sich selbst. Den Kosmos für sich selbst. Und dann fragst du, und der hat seine Erfahrung, der hat seine Erlebnisse, und dann, das bereichert dich. Du lernst aus den Fehlern anderer Menschen. Gott will, dass wir unsere Beziehungen vermehren. Ich kenne nur Papa und Mama und mein Brüderchen oder Schwesterchen. Nein, du sollst noch viel mehr Leute kennenlernen. Ja. Gott will, dass du eine große Familie hast. Das will Gott, dass du deine Beziehungen vermehrst. Und deshalb sind wir auch in der Gemeinde, dass wir nicht nur Papa und Mama, den Pastor kennen, sondern wir sollen unseren Bruder und Schwester kennen. Und weißt du, der Herr Jesus hat so viele Kinder. Du glaubst gar nicht, wie viele Kinder Gott hat. Und das sind alles seine Kinder. Kennst du die Kinder Gottes? Weißt du, die einen sind katholisch, die anderen sind muslimisch, die anderen sind pfingstlerisch, die anderen sind So und so und so, verstehst du? Sind alles Geschöpfe Gottes und sind Kinder Gottes. Und wir sollen sie kennenlernen. Und dann merkst du plötzlich, die sind gar nicht so verkehrt. Die haben ganz gesunde Einstellungen. Oft sind, weißt du, viele schmoren im eigenen Saft. Die gehen nicht über ihre Grenzen hinaus. Wir essen nur das, was wir kennen. So, verstehst du, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also wir sollten auch mal lernen, andere Speisen, andere Delikatessen, andere Gewohnheiten. Und das merkst du plötzlich, es geht. Über seinen Horizont hinweggehen, wenn du mit vielen Kulturen zusammenkommst. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass du deine Beziehungen erweiterst, deinen Horizont erweiterst, dass du deine Kräfte steigerst. Gott will das. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Dass du übst und übst. Wenn du nicht übst und trainierst und nicht arbeitest, da schläft alles ein. Ich denke nur an viele Menschen, die gebrauchen ihre Beine nicht und am Schluss brauchen sie Rollstuhl. Oder ihre Muskeln nicht. Gebrauche das, was du hast, deine Muskeln. Deshalb hat Gott sie gegeben, dass wir sie gebrauchen. Gebrauche deine Vollmacht und deine Autorität. Nicht nur im Materiellen sind wir oft Künstler, aber deine Autorität auch im Geistlichen. So spricht der Herr. Weißt du, Gott will, dass du deine Befehle ausgibst und sagst, das, den Berg, heb dich weg und verschwinde. Ich will meine Ruhe haben. Ich will einen freien Blick haben. Vollmachten, vermehre es. Und es passiert durch das, indem du deine Talente einsetzt und richtig gebrauchst. Der eine hat 5 Städte bekommen und dann kriegt er 10 Städte. Gebrauche deine Talente. Gott will, dass wir wachsen in unserer Flexibilität. Nein, diese Schmalspur, das ist, was der Heiland will. Der schmale Weg, stimmt. Der Weg zum Himmel ist schmal. Aber wir sollen flexibel sein. Das noch mitnehmen und das noch mitnehmen und sehen, guck mal, wie schön Gott doch diese Welt geschaffen hat. Wenn du so schmale Pfade wanderst, du glaubst gar nicht, was du auf so Wanderpfad alles noch erlebst und siehst. Die Schönheit, da die Blümchen und da die Bienchen. Flexibilität. Gott will, dass du deinen Geist vermehrst. Auch den Heiligen Geist. Jeder bekommt von uns ein bestimmtes Maß am Geist, an Wissen, an Verstand. Auch am Heiligen Geist. Und Gott will, dass wir unsere Fähigkeiten gebrauchen. Nicht nur in Zungen reden, sondern auch in Sprachen singen. Ja. Und nicht nur, dass wir singen und in Sprachen reden, sondern dass wir auch weissagen. Unsere Gaben, geistliche Gaben multiplizieren. Wenn man davon keinen Gebrauch macht, nicht übt, das verkümmert. Am Schluss verlernst du sogar das Sprechen. Wir sollen unser Gebetsleben erweitern. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, unser Gebetsleben. Dass es einfach flüssig ist, dass es fließt. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch geistlich. So, die meisten Menschen denken, das kommt alles von selbst. Nein, das kommt nichts von selbst. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, du aber fülle die Erde. Was es auch immer ist, ob es Kinder sind, oder jetzt Talente, Fähigkeiten, Gaben sind, Ideen sind. Und wie macht man das? Indem man nicht zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat. Die meisten sind zufrieden. Ach, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Gewiss. Aber du kannst auch einen Palast haben. Ein Schloss. Aber ich bin zufrieden, wenn ich nur eine Kammer habe. Wenn du, und alles, was die Menschen entdeckt und erfunden haben, das waren Leute, die ihren Horizont gesprengt haben. Die haben gesagt, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Ich will mehr. Und es muss was Besseres geben, es muss was anderes geben. Ist das wirklich alles? Wir sollen einfach Suchende und Fragende werden, denn Gott will uns wirklich unseren Horizont erweitern und unser Geld vermehren. Weißt du, Gott will, dass du wohlhabend bist. Du musst nicht Millionär werden, aber du sollst genug haben zum Leben. Aber die meisten haben nicht mal genug zum Sterben. Also wir sollen versorgt sein in materiellen Dingen. Und Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun. Und den Segen herabschütten. Glaubt doch nicht, dass Geld vom Himmel fallen wird. Ich habe noch nicht sowas erlebt. Schön wär's. Verstehst du? Aber nein, ich muss Gott den Zehnten geben oder meinen Beitrag leisten. Das war ein Pastor irgendwo, der hat seinen Hut rumgehen lassen und hat Kollekte eingesammelt und dann sagt, lieber Gott, ich gebe dir alles, was im Hut drin ist und schmeißt den Hut runter, hoch und sagt, und das, was runterkommt, das gehört mir. Und er nimmt und schmeißt den Hut hoch und das Geld fliegt raus und alles, was runterkommt, gehört ihm. Und jetzt musst du lernen, mit dem Geld zu wuchern, zu handeln. Es ist Gottes Geld, das Gott gegeben. Gebrauche deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten. Und ich lese aus Malachi Kapitel 3, Vers 10, einen bekannten Vers. Es geht um den Zehnten, aber der Zehnte, ich will nicht ums Geld sprechen. Mir ist das Geld nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, dass du lernst, was ist der Zehnte überhaupt? Gott will 10% von deinem Wissen, 10% von deinen Fähigkeiten, 10% von deiner Zeit, 10% von deiner Gesundheit, 10% von deinem Wissen. Bring den Zehnten ganz in das Kornhaus Gottes. Gebrauche diese 10%, nicht die 100%, was du in deinem Gehirn hast, die hast du sowieso nicht. Entschuldigung. Aber das bisschen, was du hast, gebrauche es. Und da heißt es, Malachi 3, Vers 10, bringt aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und dann heißt es, prüft mich darin, spricht der Herr, ob ich nicht euch die Fenster des Himmels auftue und euch den Segen herabschütte in Fülle. Und dann kannst du Gott prüfen. Aber wenn du Gott nichts gibst, nichts zur Verfügung stellst, kein Samenkorn in die Erde streust oder legst, dann wundere dich nicht, wenn es nichts kommt. Denn von nichts kommt nichts. Viele lesen diese Verheißung, ohne dass die Bedingungen verstehen und begreifen. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, sagt der Herr. Und du möchtest den Segen haben, aber bist du bereit, auch das alles, was der Zehnte in deinem Leben ist, Gott zur Verfügung zu stellen? Die zehnte Zeit? Wir können nicht erwarten, dass der Himmel sich auftut und der Segen herabgeschüttet wird, wenn wir nicht unseren Teil beigetragen haben. Gott will vermehren. Gott will deine Gaben vermehren. Gott will deine Fähigkeiten vermehren. Gott will deine Finanzen vermehren. Viele sind arm, steht es weiter in Malachi Kapitel 3, weil sie Gott bestehlen. Viele Gemeinden sind arm, weil der Prediger am Hungertuch nagen muss. Da steht es und wundert, warum kann der Prediger nicht besser predigen? Reg dich nicht auf über den Prediger. Bring den Zehnten zuerst ins, und zwar deinen Zehnten, deinen Beitrag ins Kornhaus Gottes. Und dann kannst du sagen, ja, leider, ich weiß nicht, das ist bestimmt ein armer Tropf. Weißt du, aber wenn du alles investierst, dann freut sich der Pastor, dann ist er gut genährt, dann hat er alles, was er braucht. Verstehst du? Und dann sagt er, ich muss der Gemeinde das Beste geben, dann habe ich noch mehr davon. Viele verstehen die Gemeinde nicht, die haben falsch verstanden. Weißt du, der Hirte bringt nicht Schäflein in diese Welt. Die Schafe bringen selbst Schafe in diese Welt. Was der Hirte von den Schafe hat, ist die Wolle und das Fleisch. Das hat der Hirte. Weißt du, viele verstehen Gemeinde nicht. Die denken, Gemeinde, das ist der Pastor, verstehst du, der muss die alles schmeißen. Nein, die Schafe kommen von den Schafen. Und die Wolle kommt von den Schafen. Und das Fleisch kommt auch von den Schafen. Und Schafsmilch kommt auch von den Schafen. Nicht vom Hirten. So, viele Gemeinden sind geistlich unterversorgt, nicht gut versorgt, denen geht's nicht gut. Warum? Weil sie nicht ihren Beitrag leisten. Die sitzen da vielleicht und konsumieren, aber davon lebt die Gemeinde nicht. Die Gemeinde lebt nicht von Konsum, sondern die Gemeinde lebt, wo jeder sich einbringt. Jeder hat eine Gabe, ein Talent, eine Fähigkeit. Und wenn der Pastor dem gut geht, dem Prediger, dem Leiter der Gemeinde, er inspiriert, wird mehr inspiriert und kann er besser dienen, hat mehr Zeit für die Gemeinde und was auch immer ist, ermutigt die Menschen mehr und mehr und es geht einem Menschen dann so, wie es einer der Seele geht, wie es deiner Seele geht, wie es seiner Seele geht, wie dem einzelnen Menschen geht. So geht es der ganzen Gemeinde. So geht es nicht der Gemeinde, sondern auch der ganzen Gesellschaft. Deshalb heißt es in der Bibel einmal, suche der Stadt Bestes. Du kannst über Berlin schimpfen, die Straßen sind schlecht, die Polizei taugt nichts und was weiß ich, was die alles falsch machen. Verstehst du, wir sollen unseren Beitrag leisten. Suche der Stadt Bestes. Wenn deine Seele gut ernährt ist und dir gut geht, dann versuch einfach deinen Beitrag zu leisten, wo du nur kannst. Da ist eine Oma, geht mit ihrem Enkelchen in den Gottesdienst und dann jammert sie auf dem Nachhauseweg. Und sagt, ach, weißt du, heute die Orgel, die hat gequietscht, der Pastor hat gegackst und dergleichen und, weißt du, und jammert über die Gemeinde und den Pastor und der Saal war nicht richtig geheizt oder die Kirche war nicht richtig geheizt und Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und das Enkelchen hat aufgepasst, was die Oma geopfert hat, als 10 Pfennig. Und dann sagt das Kind, für 10 Pfennig kannst du nicht mehr kriegen. Verstehst? Und so ist es. Wenn wir etwas haben möchten, wir müssen investieren. In der Bibel heißt es einmal in einem Psalm, die mit Tränen sehen, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Du sollst etwas Gutes tun, wenn es dir dreckig geht, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du krank bist, wenn du einsam bist. Da solltest du das etwas tun dagegen, dem Teufel zum Trotz. Wir sind in dieser Welt da, um dem Teufel zu trotzen und zu sagen, nee, ich werde guten Samen sehen, ich werde dagegen ankämpfen. Die hassen mich alle, aber ich werde alle lieben. Die mögen mich nicht, aber ich mag sie. In Zeiten der Not gute Worte reden, wo die Menschen einen verfluchen und verdammen und hinterrücks reden, rede Gutes, tue Gutes. Und das wirst du ernten. In der Bibel heißt es einmal, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und das gilt auf alle Bereiche. Gott will uns vermehren. Gott will deine Talente multiplizieren, deine Fähigkeiten multiplizieren. Aber seh nicht kärglich. Von nichts kommt nichts. Die Patriarchen waren so reich. Und ich habe mich oft gefragt, warum sind die Kerle so reich geworden? Was haben sie gemacht? Und ich kann dir sagen, was sie gemacht haben. Sie haben Gott den Zehnten gegeben. Weißt du, noch lange bevor das Gesetz der Juden war, haben sie den Zehnten gegeben. Sie haben Gott beteiligt an ihrem Leben, an ihren Werken, was auch immer war, an ihren Siegen. Die haben sich gefreut und haben gesagt, jetzt möchten wir Gott auch erfreuen. Abraham gab den Zehnten von dem, was er erwirtschaftet hatte. Und zwar brachte er ganz. Und deshalb hat Gott ihn so reich gesegnet. Der hat seine Verluste gehabt. Der hat Hungersnöte gehabt. Die Patriarchen hatten Hungersnöte. Die lebten nicht im Paradies. Das waren Beduinen, Nomaden. Die wurden manchmal, die Brunnen wurden verstopft und sie wurden bekämpft und sie wurden nicht in Ruhe gelassen. Aber sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Der Zehnte bleibt der Zehnte. Beim Armen wie beim Reichen. Beim Erfolgreichen wie bei Leuten, die Misserfolg haben. Also gebrauche das, was du hast. Das ist meine Botschaft. Es geht mir nicht ums Geld. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir brauchen das Geld, damit wir das Reich Gottes bauen können. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es geht um den Segen. Es geht um die Vermehrung. Es geht darum, dass wir ja die ganzen Blockaden durchbrechen. Wir haben so viele Blockaden in unserem Leben. Da läuft nichts, da läuft nichts, da läuft nichts, da läuft nichts. Weißt, bring den Zehnten. Ich sag dir ein Geheimnis. Wenn du den Zehnten bringst, egal was, ob Zeit oder Kraft oder Finanzen, da bindet sich Gott an der Sache. Verstehst du, da bindet sich Gott, du bindest Gott und sagst, jetzt Gott, du bist jetzt angebunden an mir, an meine Wenigkeit, an meiner Schwachheit, an meinen Kleinglauben oder was es auch immer sein mag. Und Gott verpflichtet sich an diesem bisschen nicht, verpflichtet sich aus diesem bisschen viel zu machen. Und Gott braucht nicht viel, um dich zu segnen. Ein Klacks und schon läuft das Wunder. Ich denke nur, die 5 Brötchen und die 2 Fische reichten aus, um Tausende zu speisen. Aber der Junge hat es zum Heiland gebracht. Der hat rausgerückt und viele sitzen da auf ihr Vesper. Verstehst du? Und denken, das ist ja für mich und ich habe da gar nichts mehr, wenn ich dem Herrn Jesus alles gebe. Weißt du, der Mann ging nach Hause, dieser Bub, mit 12 Körben. Dann sagt die Mutti, ja Junge, wo kommst du her? Ja, ich war beim Bäcker, beim himmlischen Bäcker. Der Heiland hat mich so gesegnet. Tausende sind durch das Brötchen, was du Mutti mir gegeben hast, Tausende sind satt geworden. Und das ist, was ich übrig habe. Wenn Gott dich segnet, bleibt immer was übrig. Und Segen ist, dass dir was übrig bleibt. Egal was. Wenn du für Gott den Zehnten an deiner Zeit gibst, dann bleibt dir so viel Zeit für dich, dass du deinem Hobby noch nachgehen kannst. Deiner Freizeit nachgehen kannst. Dass du, ja, noch Luxus dir leisten kannst. So nebenbei. Aber die meisten Leute haben keine Zeit, weil sie und sind gestresst und brennen aus, Burnout. Warum? Weil sie nur arbeiten, arbeiten, arbeiten wie ein Bagger. Wir sollen Pausen machen. Und Seele, Luft holen, tief Luft holen. Und Gott, das geben, was Gott zusteht. Und ich sagte eines, guck mal, am Montag, die Montagautos, die sind die schlechtesten Autos, weil die Leute die ganze Zeit durchgezecht haben, ja, nichts Gescheites gemacht haben, gesoffen und gefressen und dann die ganzen Ausschüsse geschehen am Montag, weil die nicht aus der Ruhe heraus, aus dem Frieden heraus produzieren. Es ist so wichtig, dass du aus der Ruhe, aus dem Frieden heraus produzierst und einfach Gott anbetest, die Zeit nimmst für Gott, für deine Seele, der Zehnte. Spann Gott ein, verpflichtet Gott. Und dann sagt der Herr, also, der hat sich so Zeit für mich genommen und hat seine Zeit vernachlässigt. Der hat seine Finanzen vernachlässigt, der hat mir was gegeben und selbst hat er nichts zu essen. Der Kühlschrank ist leer. Gott vermehrt das Wenige, das Bisschen. Ich denke nur an die Witwe in Sarepta. Ich spreche über Vermehrung. Wir denken ja, wir werden verhungern. Und diese Frau in Sarepta sagt, ich sammle jetzt Holz. Junge, ich werde Holz sammeln und wir werden nochmals eine Henkersmahlzeit haben. Das ist unsere letzte Mahlzeit. Und dann kommt der Prophet Elia vorbei und sagt, Frau, was machst du? Dann sagt, ich sammle Holz und wir werden jetzt ein letztes Stück Kuchen backen und wir werden, oder Pfannkuchen backen und dann werden wir sterben. Dann sagt der Prophet, geh und mach das, back dein Kuchen und bring mir zuerst den Kuchen. Verstehst du, so sind manchmal Propheten, Priester Gottes, Prediger, Pastoren, bring mir zuerst. Dann sagst du, sind die habgierige Leute? Sind die so verfressen? Ich weiß, was die Christen denken oder die Materialisten denken. Verstehst du, was, dem soll ich was geben? Ich habe selber nicht viel. Ich soll noch den Opfer in der Gemeinde geben. Ich habe selber nicht so viel. Aber ich habe eines festgestellt in meinem Leben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir solches alles zufallen. Halleluja. Wird alles zufallen. Und jetzt, die Frau sagt, gut, mache ich das bisschen Mehl und das bisschen Öl, wir werden verbrauchen und dann backe ich dir auch noch, Prophet, noch ein Stückchen Kuchen, Pfannkuchen und bringt raus. Und die wurden 18 Monate gesegnet. Stell dir mal sowas vor. 18 Monate. 18 Monate. Gott will nur sehen, liebst du ihn mehr? Und wenn er sieht, dass du ihn mehr liebst, dass dir alles egal sind, Hauptsache Gott ist gut versorgt, Hauptsache mein Gott, dem geht's gut. Und wo ist dein Gott? Frag dich mal selber, wo der ist. Das ist nicht über den Wolken irgendwo, nein, der will in deinem Herzen wohnen. Und wenn das Herz voll ist, verstehst du, wenn dein Herz voll vom Materialismus ist, der Zehnte ist nichts anderes als die Erlösung vom Materialismus. Ob es Zeit ist, oder Geld ist, oder Kraft ist, oder was es auch ist, wenn du da erlöst wirst, du wirst merken, oh, da geht es meinem Gott so gut. Und da kannst du 18 Monate davon leben, von diesem bisschen Mehl und diesem bisschen Öl, was du da hast. Gott will zuerst dich haben. Das ist der Sinn des Zehnten. Gott will dich haben. Und ist die Ernte gesegnet, die erste Ernte gesegnet, 1. Römer 11, Vers 16, ist die Ernte gesegnet, die erste Ernte, die Erstlingsgabe ist gesegnet, ist die ganze Ernte gesegnet. Viele Christen bringen den Sinn, wenn es noch was übrig bleibt, meistens bleibt nichts übrig, der Teufel frisst alles auf. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, werde ich noch in die Kirche gehen und Gottesdienst halten. Oder wenn ich noch ein bisschen Geld habe, werde ich noch dem Herrn Jesus auch noch was geben, fürs Reich Gottes. Nein, es bleibt nichts übrig. Der Teufel ist ein Fresser. Und deshalb sagt die Bibel, und wenn du dem Herrn den Zehnten gibst, ich halte den Fresser fern von dir. Leute, die den Fresser haben, denen geht es miserabel und schlecht. Die haben Unfälle, die haben Krisen, die haben Kämpfe, die haben Überfälle, die haben, was weiß ich, alles negative Zeug, was so über ihr Leben kommt. Rost ist da, verstehst du, plötzlich bricht es auseinander, plötzlich fällt der Putz von der Decke. Das ist nämlich der Fresser. Und Gott sagt, ich halte den Fresser fern von dir, wenn du mich an erster Stelle in deinem Leben setzt. Der Fresser kann zu dir gar nicht kommen. Du stehst unter dem Schutz des Höchsten. Die Engel bewachen dein Haus. Die Engel stützen dein Haus. Auch wenn die Mauern zum Einstürzen sind. Der Herr hält dich ganz fest. Also er will dich zuerst haben. Ich weiß, Gnade ist unbezahlbar. Ich weiß, die Gnade ist die Erlösung. Wir sind durch die Gnade erlöst. Aber dann müssen wir in der Gnade leben. Die Gnade vermehren. Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Ha, der war doch der Sohn Gottes. Er hat alles gehabt. Nein, er hat uns gezeigt, man nimmt zu an Gnade und Weisheit. Gnade, weißt du, die Gnade ist unbezahlbar und kannst nicht verdienen. Aber Gott will alles haben. Und ich sage dir eines, wenn du den Zehnten Gott gibst, was es auch immer ist, dann kommst du nur gut und billig weg. Denn eigentlich solltest du dem Herrn alles geben. Verkaufe alles, gib den Armen, komm und folge mir nach. Das war, was Jesus vom reichen Jüngling wollte. Und zu dir sagt er, bring mir den Zehnten, das reicht mir vollkommen. Zeig mir, dass du erlöst bist, nicht nur von deinen Sünden, sondern auch von deiner Habgier. Ich muss haben, alles für mich, ich brauche das. Gott will dich ganz haben und Gott will dein Herz haben und wir können entweder Gott oder dem Mammon dienen. Wir müssen uns entscheiden. Du musst nur eines wissen, Gott braucht nicht deine Zeit, Gott braucht nicht dein Geld, Gott braucht nicht deine Kraft. Er hat genug Engel und genug Mächte und Kräfte und so weiter, aber was er möchte dein Herz haben. Und da, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Und deshalb diese Herausforderung, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Wo ist dein Schatz? Solange man sich nicht von seinem Schatz gelöst hat und nicht einmal 10% dazu gebracht hat, nicht mal gezeigt hat, ja, ich will, ich bin bereit, du weißt, wie schwer das alles fällt. Gott will nur unsere Bereitschaft sehen. Gott will nicht unsere vollendete Taten sehen. Die macht er schon durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Aber Gott will sehen, der Mann will, die Frau will. Man kann sein Heil nicht kaufen. Aber man kann die Früchte der Erlösung zeigen. Ich bin erlöst, Herr. Alles will ich, Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Alles willst du, Herr Jesus? Eigentlich gehört Gott alles. Und man darf froh sein, wenn ich nur den Zehnten behalten kann. Im Garten Eden. Und das war diese Ursünde. Was ist Sünde überhaupt? Verstehst du? Rebellion gegen Gott. Die Ursünde war, Gott hat den ganzen Garten Eden wunderbar gepflanzt. Alle Pflanzen waren da, alle Blüten und Früchte und alle Tierchen, alles war da. Und Gott hat gesagt, nur zwei Bäume, die gehören mir. Zwei Bäume. Egal was, ob das ein Feigenbaum ist, Apfelbaum, Birnbaum oder diese zwei Bäume gehören mir. Eigentlich dort im Garten Eden ist schon der Zehnte verankert, symbolisiert. Diese zwei Bäume, bitte vergreif dich nicht an diesen zwei Bäumen. Und die behielte für sich und einfach geschrieben für mich. Der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens für mich und ich beanspruche die Bäume. Du kannst von allen Bäumen essen und zwar alle ab und so viel pflücken, wie viel du willst und Most draus machen und was du machen möchtest. Aber diese zwei Bäume, die gehören mir. Und genau das ist der Zehnte, gehört dem Herrn. Und hier ist ein Zeichen, was Gott beansprucht. Das ist meins. Und womit betrügen wir Gott? Wir bestehlen Gott. Wir berauben Gott. Schluss, schreibt der Malachi. Der Zehnte hat nichts mit dem jüdischen Gesetz oder Tempel oder Priesterschaft zu tun. Einfach ist ein Vorrecht. Ich darf Gott auch was lassen. Ich darf Gott auch etwas zugestehen. Ihm gehört das. Das ist, er hat mich getragen, hat mich gesund gehalten, hat mir Kraft gegeben. Guck mal, wenn du krank wärst, du könntest nicht arbeiten. Verstehst du? Du musst im Bett liegen. Deshalb, das ist nur ein Dankeschön. Der Zehnte ist ein Stück Dankeschön. Du hast mich durchgetragen, hast mir geholfen, mich gesund gehalten. Ein Stück des Dankes. Das ist der Zehnte. Und Gott möchte nicht mehr haben. Also nur Dankeschön. Nicht nur, ich danke dir, allmächtiger Gott. Weißt du, das ist Lippenbekenntnis. Gott will keine Lippenbekenntnis haben. Die hat er genug. Von den frommen, vom religiösen Lippenbekenntnis. Ich danke Gott, dass ich das tun und das tun darf und das tun darf. Nein, Gott will sehen. Gott will so pinke, pinke. Gott will sehen, dass es dir was kostet. Dass es dir eine Überwindung ist, ihn zu ehren, indem du den Zehnten bringst und nicht nur mit Lippen bekennst, sondern mit dem Herzen. Das kostet etwas. Es kostet etwas, Gott zu loben und zu preisen. Nicht nur, dass wir einen Raum brauchen, nein, es kostet ein Stück Hingabe von mir. Es ist eine kleine Rückgabe, der Zehnte an Zeit, der Zehnte an Kraft, der Zehnte an Gesundheit. Verstehst du, du bist schon angefochten an deiner Gesundheit, aber du dienst noch irgendjemand, da hilfst noch Fenster putzen oder da hilfst jemand spazieren gehen oder da hilfst noch das und das. Du hast nicht genug Kraft selber, du krabbelst auf alle vier. Aber du tust noch etwas. Nur, du leistest nur einen Beitrag, ein Zehntel. Und das ist schon sehr viel. Und wenn Gott das sieht, dann sagt er, guck mal, diese Person gibt sich so hin, die quält sich. Für die ist es Opfer. Und Opfer ist etwas, was einem wehtut. Solange es dir nicht wehtut, ist es kein Opfer. Es ist nur Spielerei. Und so viele, die preisen Gott, das ist eine Spielerei. Die klappern und die tanzen und sind auf einer Konferenz und sowas weiß ich wo. Das ist nicht der Zehnte. Der Zehnte ist, wo dir etwas wehtut. Du, bei dem schönen Wetter, ich könnte genauso am Strand irgendwo liegen. Ich gehe in die Gemeinde, höre Gottes Wort. Eigentlich möchte ich ganz was anderes tun, aber ich möchte Gott dein Wort lesen, dein Wort aufnehmen. Ich möchte etwas tun, etwas Körperliches. Etwas mit meinem Fleisch. Irgendwo dich verwirklichen, Gott. Jemand ein Zeugnis geben, jemand was erzählen von deiner Liebe, deiner Güte. Jemand unterstützen, jemand ermutigen. Verstehst du? Das ist der Zehnte. Wenn du jemand ermutigst, sagst, also mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Aber du gehst trotzdem hin und sagst, und klopfst auf die Schulter und sagst, prima, hast gut gemacht. Gott segne dich. Das ist eine Überwindung für manche. Aber genau das ist der Zehnte, ist immer eine Überwindung. Oder einem Armen was zu geben. Und du weißt, das versauft er sowieso. Es ist manchmal schwer. Aber wenn Gott dir sagt, ja, ich will dich erlösen. Du wirst reingelegt. Weißt du, auch das gehört dazu, dass du reingelegt wirst, betrogen wirst und was auch immer ist. Es ist eine Selbstweihe, der Zehnte, welcher Form auch immer. Ich helfe dir ein Stück weit. Ich überwinde mich. Ich öffne mich freiwillig für dich. Und dann merkst du plötzlich, wie Gott dich liebt. Plötzlich ist deine Beziehung aufgebaut, deine Freundschaft. Es ist nur eine kleine Demonstration des Glaubens. Denn der Glaube allein, ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vergiss das. Das ist alles Schmarrn. Das sagt der Teufel auch 5-mal am Tag. Aber die Bibel sagt, Glaube und Werke. Glaube ohne Werke ist tot und Werke ohne Glauben sind auch tot. Du kannst den Zehnten geben, ohne zu glauben, passiert auch nichts. Aber weißt du, wenn Glaube und Werke zusammenkommen, weißt du, der Glaube, dieses Bewusstsein, ich mache es für Gott und nicht für den Menschen, und nicht für die Kirche und nicht für die Gesellschaft. Ich diene Gott und ich tue was. Ist ein Zeichen, ich gebe Gott recht. Ich preise Gott an meinem Leibe. Weißt du, es gibt noch so viel, was über den Zehnten zu sagen wäre. Aber Geiz ist die Wurzel alles Übels. Und ich meine nicht nur, dass ich scheffle und scheffle und scheffle. Das meine ich nicht. Wir scheffeln auch anders. Wir sind auch anders habgierig. Ich möchte gut behandelt werden. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte vorne sein. Ich möchte geehrt werden. Fang an, andere zu ehren. Andere anzubeten. Nicht nur Gott. Andere Menschen anzubeten. Dass du sagst, also, was du machst, ist toll. Ich bewundere, dass du regelmäßig da bist, auch wenn du krank bist, auch wenn es dir schlecht geht. Du bist trotzdem da und du spielst trotzdem und du hast Schnupfen und du singst trotzdem Schnupfen. Oder was weiß ich auch immer. Trotz den Schmerzen dienst du trotzdem. Würdest du am liebsten im Bett bleiben und dich bedienen lassen, aber nein, du kochst für andere noch und machst für die anderen noch den Tag schön. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Habgier, das ist, was uns von Gott trennt. Wer sich weigert, Gott den Zehnten zu geben, ist ein Egoist. Tut mir leid, was ich sage, aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Nicht einfach nur sagen, meine süßen, lieben Kindlein. Nein, du bist ein Egoist. Wenn du nur an dich denkst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Was steht Gott zu? Er hat dir alles gegeben und er will dich mehr und mehr segnen, noch mehr von seiner Gnade. Du sollst noch mehr zunehmen, so wie Jesus an Gnade und Weisheit. Und nicht nur an Alter. An Gnade und Weisheit. Du bekommst es umsonst, aber du musst es investieren. Von nichts kommt nichts. Der Egoist, er will alles haben. Das ist für ihn selbstverständlich, dass man an ihn denkt, dass man ihn versorgt, dass man sich um ihn kümmert, dass man ihn lobt, dass man über ihn redet. Das will der Egoist. Dass man ihn mag. Aber ein Christ, der ist ganz anders, der ist anders gepolt. Der Christ ist ganz anders gepolt. Wer den Zehnten gibt, und ich sage nicht nur vom Geld, und ich betone es, das, verstehst du? Nicht nur vom Geld, sondern zehnte Teil von deinem Leben. Von deinem Weg, von deiner Tätigkeit. Du denkst dann an die Gnade Gottes, an den Segen Gottes, eine Führung Gottes und sagst, Gott hat mich geführt, warum soll ich nicht anderen auch ein Stück weit begleiten? Gott hat mir so viel Gutes getan, warum soll ich da nicht was Gutes den anderen Leuten antun? Gott hat mich beschützt, warum soll ich nicht auf andere aufpassen, vielleicht auf ihre Kinder oder ihre Katze oder was weiß ich noch, auf die Wohnung? Das ist Gnade. Weißt du, das zeigt, dass es bei mir angekommen ist. der Segen Gottes, die Güte Gottes, seine Barmherzigkeit ist bei mir angekommen. Und dann bekommst du noch mehr zum Danken, noch mehr Grund. Und so wachsen wir in der Liebe Gottes. Wir wachsen, weißt du, Herr, ich brauche mehr Liebe. Du brauchst nicht mehr Liebe. Leb mehr Jesus aus in deinem Leben. Und du wirst merken, du kriegst so viel Grund, so viel Anlass, Gott zu loben und zu preisen. Wer hat Jesus hier einmal gesagt? Denn wer da hat, dem wird es gegeben werden, damit er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird sogar noch das genommen, was er hat. Und dann wundert sich, das ist bei mir auch verloren gegangen. Das wurde mir auch genommen. Da wurde ich auch zurückgesetzt. Verstehst? Denn wer da hat, dem wird es gegeben, dass er die Fülle hat. Der, der das hat und einsetzt und wirkt und wuchert, der kriegt noch Anzug. Denk nur an diesen einen Mann mit den Talenten. Ein Talent, das hat er bewahrt. Er hat nichts falsch gemacht. Aber dem wurde das genommen. Und ich habe es so oft erlebt. Wer von Gott gesegnet und von seiner Gnade beschenkt wird, der hat es nicht nötig. Und so weiter. Irgendwie noch äußerlich Gott Dank zu opfern. Der tut es. Er hat es getan, indem er den Zehnten zurückbringt. Hat er einfach Dankeschön gesagt. Oh Herr, nimm das. Das ist für dich. Und der Fresser wird von dir ferngehalten. Aber wer das nicht tut, der ist dem Fresser ausgeliefert, verliert alles, selbst die Freude und den Frieden an Gott oder Gottes Frieden. Der verliert alles. Am Schluss sagt er, ach, alles wie die Katz. Ihm wird das genommen, was er hat. Also beides ist von Gott, dass es vermehrt wird oder dass es einem genommen wird. Beides von Gott. Weil der eine in seinem Leben es nicht vernünftig gewirtschaftet hat. Deshalb hat er auch jetzt keine Freude mehr am Herrn. Alles ist lästig, alles ist so schwer, ich muss. Ach Leute, lasst mich doch endlich in Ruhe. Wenn ich einmal Weihnachten in die Kirche gehe, der Himmel verschließt sich, verdunkelt sich und dann hagelt und donnert und blitzt über ihn. Dann gibt es keine Offenbarung mehr. Mann, spricht Gott zu mir. Pastor, kannst nicht fragen den Herrn, was Gott von mir will. Doch, ich kann fragen. Aber bring mal den Zehnten zuerst mal. Bring selbst ein Opfer. Weißt, viele sagen, bitte bet für mich. Aber sie selber beten nicht. Und das ist schlimm. Sie selber beten nicht. Wer Dank opfert, das heißt auch wer Zehnten bringt, auf Deutsch gesagt, und das ist das Mindeste, der preist mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Der wird plötzlich neue Möglichkeiten sehen. Neue Türen werden sich öffnen. Neue Möglichkeiten werden sich ihm auftun. Wer Dank opfert, und nicht nur danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, bis einem der Kopf pumpt und raucht. Nein, wer Dank opfert, dieses Schärflein der Witwe, die Witwe, die hat dreimal umgedreht ihren Groschen. Oh Herr, wenn ich diesen Groschen jetzt reinschmeiße, ich weiß, ich muss verhungern. Was weiß ich, damals gab es noch kein Sozialamt und kein Hartz IV. Oder was weiß ich, was mache ich, wenn ich dies reinschmeiße? Und die hat sich überwunden, hat sie aufgerichtet und schmeißt diesen Groschen rein. Und dann sagt der Herr Jesus, diese Frau hier, die hat mir geopfert, wir alle zusammen. Weißt du, die haben großes Geld gegeben. Gott ist nicht scharf auf das große Geld, auf die großen Taten. Gott ist auf das Schärflein scharf. Verstehst du schon das Wort Schärflein? Auf das kleine bisschen. Wer sich weigert, Gott in diesen Kleinigkeiten zu gehorchen, der kann auch in großen Dingen Gott nicht gehorchen. Denn zerschließt Gott den Himmel. Und der Zehnte ist das Mindeste, das Gott erwartet. Mehr will er nicht. Er will sagen, diese zwei Bäume im Garten Eden, ihr könnt alle Bäume fressen, abfressen oder abnageln und was weiß ich. Das ist euer Bier, aber diese zwei gehören mir. Weißt du, Gott hat dir so viele Möglichkeiten gegeben. Gib Gott die Ehre. Wer Dank opfert, dem gibt Gott sehr viel. Der Zehnte ist für den Armen wie für den Reichen 10%. Ganz einfach. Für beide ist es schmerzlich. Und ein Opfer gleichzeitig. Wenn einer 1.000 Euro hat, muss er 100 Euro opfern. Das ist auch viel Geld. Verstehst du? Und der andere muss 10 Opfer, wenn er 100 hat. Verstehst du? Ist für beides Opfer. Aber studiere die Geschichte erfolgreicher Menschen, gesegneter Menschen, nicht nur materialistisch, auch geistlich gesegneter Menschen, sie geben Gott alles. Sie versuchen Gott so viel wie möglich zu geben. und Gott versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Sie geben den Zehnten und dann haben sie nichts mehr zu jammern und sagen, Herr, ich danke dir, du hast mich versorgt bisher und du wirst weiter für mich sorgen. Da plötzlich kriegst du ein Sonderangebot. Plötzlich Preise werden runtergesetzt. Plötzlich wird dir sogar geschenkt, na was zugetragen. Wie auch immer. Gott versorgt dann auf mysteriöse Art und Weise. Und das ist, der Himmel wird aufgetan. Plötzlich kocht jemand zu viel, hat Besuch erwartet, der Besuch ist nicht gekommen, dann kommen sie zu dir und sagen, Frau Matudis oder Frau sowieso oder Herr sowieso, könnten Sie das gebrauchen? Die Gäste sind nicht gekommen, bevor ich das alles wegschütte und wegschmeiße. Möchten Sie das haben? Natürlich, wenn du Gott dienst, wirst du nicht mehr Feinschmecker sein und wirst auch nicht pingelig sein. Nein, von denen nehme ich nicht ab. Dieses beschworen, besprochen, der Freibank geopfert oder was weiß ich wem. Du sagst Danke, denn du hast gelernt, Danke zu sagen. Viele Menschen, studiere mal die Menschen in der Gemeinde an. Die Menschen, die keinen Zehnten geben. Ich will niemand angucken und niemand was sagen und niemand verdammen. Ich kann selbst versuchen nachzudenken, wie ist das bei mir. Aber im Dienst von 50 Jahren habe ich schon beobachtet, Menschen, die keinen Zehnten geben, die jammern meistens, denen geht es schlecht, sie sind krank und der Fresser ist hinter ihnen her. Der Fresser. Ständig passiert das. Ich weiß von mir selber. Das ist ein Unfall nach dem anderen. Und ein Unfall kostet 10-mal so viel, als was du dem Herrn je gegeben hättest. Ich werde nie vergessen, ich habe mein Motorrad so schön auffrisiert, verstehst du, und dazu habe ich meinen Zehnten verwendet. Ich habe den Zehnten gegeben, aber immer am Schluss vom Monat, meistens blieb als nichts übrig. Ich weiß, wovon ich spreche. Und an dem Monat blieb auch nichts übrig. Aber jetzt habe ich mein Motorrad so schön gemacht. Und was passiert? Ein Gockel fliegt rein mir in den Speichen. Und ich stürze. Meine Hose ist kaputt, mein Bein ist kaputt. Und mein schönes Motorrad ist so zerkratzt und verbeult, dass ich gesagt habe, lieber Heiland, du siehst, der Teufel holt das Zehnfache von mir. Und ich werde dir jetzt gehorsam sagen. Und da habe ich gelernt, Gott zu gehorchen, Gott an erster Stelle zu setzen. Und da blieb mir immer was übrig. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht wie, aber es blieb immer was übrig. Der Segen Gottes macht einen reich ohne Mühe. Ich meine nicht, dass man Millionär wird, aber dass man versorgt ist mit allem, was man braucht, was nötig ist. Er gibt diesen Mehrwert einem zurück. Denn Gott lässt sich nichts schenken, glaub mir das. Gott versorgt seine Kinder wunderbar. Gott vermehrt. Und Vermehrung ist das, was Gott grundsätzlich macht. Er weitet deine Grenzen aus. Vorhin habe ich gesagt, Beziehungen, Kontakte. Weißt du, du wirst verstärkt, wächst mehr und mehr, nimmst zu, wirst vergrößert. Gott segnet einen. Dass du so viel Ernte hast, dass du gar nicht mal unterbringst, alles. Manchmal wunderst du dich, wo kommt das alles her, verstehst du, was im Laufe der Jahre sich so angesammelt hat. Du weißt, Gott versorgt einen. Als hier Silvia bei uns mal aufgeräumt hat, ich habe mich gewundert, ich habe viermal Geschirr gehabt für ganze Portionen mit goldener Tellerränder und was habe ich da mal geerbt und dort mal was von jemandem bekommen und dort geschenkt bekommen. Weißt, aber du kannst nur aus einem Teller essen. Und einfach, du wirst so gut versorgt vom Herrn. Wenn du Gott dienst, ich übertreibe es nicht, ich mache dir nur Mut, fang an, Gott zu dienen. Und es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Und ich meine nicht nur predigen, sondern Gott dienen ist viel mehr. Im Alltag, zu Hause, wo du auch bist, Gott dienen. Gott will, dass bei uns die Frucht des Heiligen Geistes wächst. Eine ganz besondere Sache. Weißt du, Galater Kapitel 5, Vers 22, Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, oh, weißt du, du fühlst dich wohl, richtig sauwohl, Entschuldigung. Du fühlst dich so richtig entspannt, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind diese Früchte, du kannst dich selber kontrollieren. Sanftmut, ach komm, lass es, nimm es. Ich habe genug. Gott versorgt mich mit ausreichend. Gott will, dass das Wort Gottes in unserer Mitte wächst. Das heißt nicht nur, dass ich viel von der Bibel weiß. Ist nicht das Wichtigste. Bibelwissen, dass ich genau weiß, wo das geschrieben steht, wer das gesagt hat. Nein, Gott will, dass wir das Wort Gottes ausleben. praktisch umsetzen. Und Gottes Prinzip ist Vermehrung einfach. Dass der Segen sich vermehrt. In der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte sehen wir, alles was Gott gemacht hat, hat er gesegnet. Und Gott segnete Tag und Nacht. Weißt du, das ist schon ein Segen, wenn du durchschlafen kannst. Tag und Nacht. Gott segnete dann den zweiten Tag, den dritten Tag. Gott segnete die Sonne, dass nicht alles verbrennt. Und jetzt, wo diese bösen Menschen da sind, die zerstören das Ozonloch und vieles andere mehr mit ihren ganzen Spraydosen. Gott segnete die Tiere. Gott segnete die Pflanzen. Weißt du, Gott segnete die Tiere. Und ich denke auch die Bazillen, die Viren. Auch das gehört zu der Tierwelt, was Gott geschaffen hat. Und wenn die mal losgelassen werden, in der Bibel heißt es einmal, die kleinen Tiere werden den Menschen so viel zu schaffen machen. Nicht die Löwen und die Elefanten, die kleinen Bazillen und Viren. Und die machen den Leuten zu schaffen, glaub mir das. Die Menschen, ja, Gott segnet die Menschen am Schluss. Und ihr seid gesegnet, Mann und Frau. Habt Spaß aneinander. Lebt glücklich und eure Familie. Hebräer Kapitel 6, Vers 14 sagt Gott, vermehrend will ich dich vermehren, Abraham. Also gesegnet, das Wort der Segen an Abraham. Vermehrend will ich dich vermehren. Ich vermehre dich und du sollst dich wieder vermehren und so weiter. Deine Nachkommen sollen gesegnet werden. Vermehrend will ich dich vermehren. Jahrzehntelang muss man vielleicht darauf warten, bis das passiert. Der Segen Gottes, weißt du, Gott segnet uns. Oft ganz anders, als wir denken und wir vorstellen. Weißt du, Gott ist kein Automat, wo du oben was reinsteckst und unten was rausholst. Beim Abraham hat es mal 400 Jahre gedauert, bis er diesen Segen so erlebte. Er gibt den Engeln, als die Engel vorbeischauen, Brot und Wasser und Fleisch. Und normalerweise ist, nachdem ein Engel gegessen, getrunken hat und mit einem Gemeinschaft gehabt hat, dass er einen Segen ausspricht. Aber der Abraham wurde kein Segen ausgesprochen. Aber seine Kinder, Enkelkinder, Urenkel, 400 Jahre später, als sie ja nach Hause kamen oder auf dem Weg nach Hause waren, wurden sie 40 Jahre mit Manna versorgt, mit Fleisch versorgt, mit Wasser versorgt. So, vielleicht brauchst du gerade im Augenblick das nicht, den Segen. Deine Kinder, die Generation nach dir, die werden versorgt. Gott segne dich heute für morgen und salbe dich für übermorgen. Weißt du, das sind die Segnungen Gottes. Gott gibt, die die Prophezeiung segnen. Vermehrend will ich dich vermehren. Für morgen. Vermehrend. Wenn du die Vermehrung einfach anfängst zu berechnen, kannst du es gar nicht fassen. Überleg einmal, 2 Millionen Volk mindestens werden 40 Jahre versorgt. Und rechne es aus, wenn du gut rechnen kannst. Jeden Tag 3 Brötchen, Manna, verstehst du, und das 40 Jahre, 2 Millionen, wie viel das ergibt. Da kann kein Bäcker so viel backen und kein Metzger so viel Fleisch liefern. Und dann noch gesundes Fleisch und gesundes Brot und gesundes frisches Wasser. Nicht irgendwie abgestandenes irgendwo. Du kannst die Vermehrung nicht berechnen. Wenn Gott einfach anfängt zu segnen, das ist über Bitten und Verstehen. Das ist die Art, wie Gott gibt. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Verstehst du, da füllt er schon 1 Zentner Kartoffeln im Sack und dann rüttelt er noch durch und sagt, noch ein paar Kartoffeln drauf. Gott legt noch was drauf. Er ist nicht so kleinlich. Er sagt, so viel wie Sand am Meer, Sterne am Himmel, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. 1. Mose 22, Vers 17. Sie sollen gesegnet sein, weil du tust, weil du Gott gehorchst. Und weißt du, der Isaac wurde gesegnet, der Jakob wurde gesegnet. Wie funktioniert das Segen? Ganz schnell, ich habe noch ein paar Minuten Zeit und ich will dir zeigen, wie Gott segnet. Wenn Gott dich segnet, hast du Widerstand. Und zwar zuerst mal dein Fleisch, dein Ego, dein Ich. Und Abraham wurde gesegnet von Gott, so zahlreich. Und was war? Seine Sarah, in aller Liebe. Ich will ja nur etwas über die Sarah sagen. Die Sarah war, die alles durcheinander gebracht hat. Dann die Hagar hier, und so war dem lieben Gott nachgeholfen. Und dann war dieser Ismael da. Verstehst du? Und dann schickt dieses Weibstück weg. Die Sarah war es, der Abraham so viel zu schaffen gemacht hat. Das Fleisch. Denn die zwei werden ein Fleisch sein. Und du siehst, der Partner, die Partnerin und so weiter. Der arme Abraham musste sehr viel schlucken durch die Sarah. Sehr viel schlucken. Er wollte Gott dienen. Er war auf dem Weg. Aber die Sarah, ich sag dir, du bist vielleicht böse jetzt auf mich. Aber sie hat das alles veranlasst. Und der Abraham sagt, um des lieben Friedens willen, komm, Ismael, geh du mal. Und Hagar, geh du mal. Ich will nur Frieden. Ich will hier zu Hause meine Ruhe haben. Gott sagte ihm, was dir Sarah macht, sag das, tue, auch wenn sie nicht gefällt. Weißt du, und wir müssen manchmal auf unseren Partner, Partnerin Rücksicht nehmen. Durch sie wirkt der Teufel in aller Liebe, bringt Spannungen und Probleme in der Beziehung und da, du glaubst an Gott. Aber das Schöne dabei ist, und ich sagte, das Schöne dabei ist, 1. Mose 25 von Vers 9 ab, der Ismael und der Isaak, diese zwei stehen am Grab vom Vater Abraham. Beide Söhne, beide Stiefbrüder, beide erwachsenen Söhne Abraham stehen am Grab und da heißt es, und sie begruben und ihn begruben seine Söhne Ismael und Isaak in der Höhle von Machpela, den Abraham gekauft hatte und so weiter. Sie begruben ihn. Weißt du, er hat das alles ins Grab mitgenommen. Und vielleicht musst du manches Übel mit ins Grab nehmen, was du von deiner Umgebung erlebst und erfährst. Und da ist Abraham begraben und so weiter. Und vielleicht in der Ewigkeit wirst du endlich mal Frieden haben. Und Sarah hat den Isaak aufgehetzt. Isaak, hab mir den Lümmel nichts zu schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass wie die Sarah den Isaak aufgearbeitet hat, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Das sind ganz böse Buben. Du hast so viel erlebt, so viel gesehen. Aber diese beiden Brüder haben drauf gepfiffen und die haben gesagt, uns ist egal, Vater Abraham ist unser Vater und wir wollen unseren Vater anständig beerdigen. Wir beide. Und die beide waren einverstanden. Wir sehen, beide standen am Grab. Beide sind Wüstensöhne gewesen. Beide sind Nomaden gewesen, verstehst du? Auch wenn der eine den anderen schlecht gemacht hat. Gott segnet. Auch wenn die Geschichte unausgegoren ist, so menschlich, so boshaft und so böse ist, Gott segnet. Ist egal, du musst schlucken. Hagar musste schlucken. Ismael musste schlucken. Abraham musste schlucken. Und auch der Isaak sagt doch nicht, dass an ihm spurlos vorbeigegangen ist. Er hat keine Spielkameraden gehabt. Dieser Ismael war sein ja ein Bruder, der mit am Hof groß war. Aber sie beide demütigten sich und sie beiden haben nach Gott geschaut und Gott hat sie gesehen und Gott hat sie vervielfacht, beide. Beide haben 12 Stämme gehabt, beide sind so zahlreich gewesen, beide sind mächtig gewesen in dem Orient damals und bis heute die Araber. Das ist ein mächtiges Volk. Verstehst du, du kannst über die Araber denken, was du willst. Das sind die Ismaeliten und auch die Israeliten, die Nachkommen Isaaks. Diese Völker beherrschen letztendlich irgendwo die Welt, auch wenn sie voller Spannungen sind. Mein Thema ist Gott vervielfacht und vermehrt. Und der Segen lässt sich nicht aufhalten durch irgendwelche menschlichen Machenschaften. Jetzt speziell von der Sarah. Hagar wollte ja weglaufen, aber Gott sagte zu Hagar, Hagar, geh zurück und demütige dich. Weißt du, sie war gehorsam. Dass die Sarah ja nicht war. Die konnte nur blöd lachen. Das war alles, was sie konnte. In aller Liebe. Bist du entsetzt vielleicht, was ich hier sag? Sarah. Ja? Ich will dir die Wahrheit sagen. Ich kenne die Bibel. Ich versuche von beiden Seiten. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles Gold, was glänzt. Man wird zerbrochen. Wenn Gott einen vermehrt, du wirst zerbrochen. Verstehst, bist ein Gebrochener. So wie Abraham. Ich kann mir den Vater Abraham so gut vorstellen. Mein Sohn Ismael, was macht er jetzt gerade? Wo ist er jetzt gerade? Geht es ihm auch wirklich gut? Ist er noch am Leben? Und immer wieder, wenn er durchgezogen ist, hat er nachgefragt, habt ihr auch den Ismael gesehen? Ist er bei euch auch irgendwo auf der Weide, auf dem Markt gewesen? Vielleicht haben sie sich auf dem Markt getroffen, mehr nicht. Weißt du, wenn Gott dich segnet, gehst du durch die Hölle. In aller Liebe. Du bist zerbrochen. Du zerbrichst fast. Da musst du so viel schlucken. Abraham muss sich von Ismael trennen. Und dann sagt Gott, und lieber Abraham, jetzt sollst du deinen Isaac opfern. Verstehst? Er hat beide seine Söhne geopfert. Den Ismael wie den Isaac. Nur auf eine andere Art und Weise. Aber Gott hat nachher die Dinge zum Guten gewendet. Weißt du, du musst nur gut in deinem Herzen sein. Und Gott sieht dein Herz an. Und Gott arbeitet an deinem Herzen. Und alle Beteiligten haben hier ein Schicksal gehabt. Hagar, Vater Abraham als Erzeuger und musste dann diesen Ismael verstoßen, ihm sein Schicksal, ihn seinem Schicksal zu überlassen. Und genauso auch die anderen Sachen, was alles so passiert ist in seinem Leben. Wenn du gesegnet bist, wenn Gott dich multipliziert, musst du so viel loslassen. Loslassen, 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 loslassen. Die einzige, die in der ganzen Geschichte triumphiert und lachte, das war die Sarah. Aber Gott macht alles gut und er tut, im Tod sind alle Menschen gleich. Das spielt dann nachher keine große Rolle im Tod. Und erst im Reich Gottes werden die Dinge anders gemanagt. Und noch ganz schnell die Bibelstelle, Matthäus 12, Vers 24. Gott vervielfältigt. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Nicht nur fallen, sondern auch sterben. Fallen tut sich ja vieles. Vieles wird von den Vögeln aufgepickt oder zertreten. Wir kennen ja aus der Geschichte. Und wenn es nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und ich sage dir noch ein Geheimnis. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. So hat Jesus auch gesagt. Wer aber sein Leben in dieser Welt verliert und bereit ist zu verlieren, der wird es gewinnen. Paradox. Und es mündet in das ewige Leben. Es mündet in das ewige Leben. Es ist nicht einfach, sich von Gott vermehren zu lassen. Ich warne euch. Du willst vermehrt werden. Du willst, dass dein Glaube multipliziert wird. Du willst, dass du wächst und dass alles sich ausbreitet in dir. Aber das ist ein Opfergang. Es ist ein Opfergang. Du wirst verstoßen. Du wirst wie Dreck behandelt. Du musst dich von dem trennen und da los was loslassen. Du läufst wie mit Schuldgefühlen, so wie Vater Abraham rum. Und muss vieles gefallen lassen. Das ist, wie Gott dich segnet. Gott. Und Hagar ist die erste, die von Gott einen Namen Gott einen Namen gegeben hat. Gott, du bist ein Gott, der alles sieht. Gott, du bist ein Gott, der alles sieht. Du siehst mich, du siehst uns, du siehst alles, was passiert. Jedes Problem. Du erlöst uns. Und das ist dieses Erlebnis, dieses Multiplizieren. Gott, du siehst alles, du weißt alles, du siehst auch, ob es der Zehnte ist, dieser Zehntel von dem, was du mir gegeben hast. Wenn Gott uns mehrt, Gott ist nicht an Quantität interessiert, sondern an Qualität. Und wenn Gott dich segnet, du wirst vorher verletzt, hör mir gut zu, ich weiß, du schreist nicht Halleluja und Hosianna, aber wir werden zuerst mal allein gelassen. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und allein sein. Du wirst nicht verstanden. Von den Menschen nicht verstanden. Von deiner Familie nicht verstanden. Von der Gemeinde nicht verstanden. Von niemandem verstanden. Manchmal hast du den Eindruck, oh Gott versteht mich nicht. Und wir müssen uns oft, und das ist wie Gott uns segnet, wir müssen oft unsere Träume und Wünsche aufgeben, werden in die Wüste geschickt. Das tut unserem Ego, meinem Ich, so weh, in der Wüste einfach, jetzt hier dem Schicksal überlassen. Wir müssen, weißt du, nicht nur von unseren Sünden erlöst werden, sondern auch von unserem Selbstmitleid erlöst werden. Und das tut manchmal weh. Selbstmitleid. Bist in der Wüste, kannst nirgendwo jemand jammern. Sonst hast du vielleicht in der Gemeinde noch jemanden, da kannst du in die Ohren jammern und sagen, weißt du, keiner liebt mich, keiner versteht mich, keiner kümmert sich um mich, keiner steht hinter mir, ich muss ganz allein meinen Weg gehen. Wie segnet Gott einen? Darum sagt Jesus, das muss in Weizen, in die Erde fallen, und dann machst du eine Radikalkur durch. Stirb. Stirb. Du altes, dicke, fette Ich. Stirb, du Weizenkorn. Stirb. Stirb, da sitzt du da und wartest auf deine Todesstunde.
leidest vielleicht unter Depression. Herr, ich habe geeifert für deine Sache. Wie der Elia, siehst du, ich habe alles getan. Und was ist, ich muss sterben. Bin ich besser wie meine Vorfahren? Dieses dicke Ich, Ego, das ist, was uns noch von Gott trennt. Das muss sterben. Dass nicht mehr alles sich um mich dreht. Dass, weißt du, dieses dicke, fette Ich wird nie zufrieden. Wird nie gesättigt. Meckert ständig. Dieses Ich will alles Mögliche, nur eines nicht, dienen, für andere da zu sein, Gott zu gehorchen, demütig zu sein. Und wehe, ich muss mich entschuldigen. Was fällt euch ein? Gott vervielfältigt uns, wenn er uns ganz in seinen Besitz nimmt. Aber es fängt mit dem Zehntel an. Ganz klein. Ein Zehntel von meinem Ich. Ein Zehntel von meiner Zeit. Von meinem Leben. Wenn er uns gebrauchen kann oder will und so weiter, dann erlöse uns zuerst mal von Stolz und Selbstmitleid, diesem fetten Ich, dass wir aufhören, unser Selbst zu füttern, durch ja alles in uns selbst reinzufressen, selbst befriedigen, sonst liebt mich keiner, sonst ist keiner mehr für mich da. Gott vermehrt uns, indem wir loslassen. Er macht uns fähig, in Gemeinschaft zu leben, mit anderen zu teilen. Im Tod sind wir alle gleich. Egal, ob du König bist, Präsident bist, Straßenfeger bist, ob du ein Arbeiter bist, Beamter bist oder ein Penner bist, spielt keine Rolle. Wir sind alle gleich. Und dann merkst du plötzlich, das ist Erlösung. Die Menschen sollen sich vermehren. Aber total anders. Weißt du, da machst du Platz für die anderen. Die sollen es weitermachen. Gott weiß es. Die einen werden geboren und die anderen müssen gehen. Das ist der Weg, der Lauf der Dinge. Gott ist ein Gott, der vermehrt. Wie auch immer. Wir gehen auf Gott zu. Und weißt du, wir sind von Gott geschaffen, für Gott geschaffen und sonst wie gar nichts. Das ist, was ich dir sagen wollte. Gott will, dass du so viel wie möglich in deine Schubkarre einpackst und dann in die Ewigkeit abhaust. Mit den Segnungen, mit den Erfahrungen, mit der Gnade, mit der Liebe Gottes, mit den Früchten des Geistes. Und das trägst du innen drin, dass dir niemand nehmen kann. Auch nicht der Tod. Und das ist, was Gott vermehrt. Und das ist, was Gott multiplizieren möchte in uns. Das, was der Tod, der Fresser, nicht nehmen kann. Der Tod ist einer der letzten großen Fresser. Der frisst alles auf. Du hast gearbeitet, geschuftet, geschwitzt, gegeben, getan, für die Katz. Aber der Herr sagt, ich will den Fresser fernhalten. Er kann das, was du getan hast, im Geringen, in der Schwachheit, das kann er dir nicht nehmen. Das kann auch der Rost nicht nehmen. Diesen inneren Schatz in irdenen Gefäßen. Und wir sammeln jetzt für hier, fürs Herz. Gott will, dass du mehr für dich, für dein Herz, für deine Seele tust, als für die Welt. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und im Schaden an seiner Seele? Denk drüber nach. Gott segne uns. Vater, ich danke dir, dass du uns vermehren möchtest, multiplizieren möchtest. Du sagst, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde. Herr Jesus, du willst, dass wir so viel wie möglich investieren in dir, in dein Reich, dass wir den Zehntel bringen, was es auch immer ist von unserem Leben. Du weißt es, Herr, an Zeit, Geld, Mittel, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Beziehungen, was es auch immer ist. Herr, wir möchten dir dienen mit dem bisschen, was wir haben. Nur der zehnte Teil, das reicht aus, um reich zu werden in dir. Und wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns solches alles zufallen, Vater, in Jesu Namen. Amen.